Wie kommt es denn, dass der Deutsche Bauernverband behauptet, dass nur durch so eine flächenabhängige Subventionierung die vielfältige Kulturlandschaft erhalten bleibe, zumindest maßgeblich damit denn zu tun habe?
Naja, es muss ja irgendwie begründet werden, warum aus Steuergeldern in die Landwirtschaft Geld fließt. Das ist ein ziemlicher Batzen. Das sind 55 bis 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Und dieses wird zum großen Teil gegeben als Flächenprämie, ohne dass hier groß Auflagen gemacht werden im sozialökologischen Bereich. Und wenn dieses weiter gezahlt werden soll, dann muss die Bevölkerung, die Gesellschaft bereit sein, das zu tun. Und nun sucht sich der Bauernverband Begründungen, die in den Ohren der Steuerzahler angenehm klingen.
Und was steht denn hinter so einer Wortwahl, vor allen Dingen, dass sozusagen die vielfältige Kulturlandschaft dadurch erhalten bleibe? Was ist denn das für eine Strategie, und die dann vielleicht auch gen EU-Kommission gesendet wird durch so eine Disko oder durch so ein Positionspapier, möchte ich es vielleicht nennen?
Also es ist so, dass die bäuerliche Landwirtschaft über Jahrhunderte unsere Kulturlandschaft geschaffen hat. Die Art und Weise, wie diese Prämien vergeben werden, stützt aber nicht die bäuerlich-ökologische Landwirtschaft, sondern sie unterstützt die Richtung in die agrarindustrielle Produktion. Und während die bäuerliche Landwirtschaft, wie gesagt, die unsere Kulturlandschaft geschaffen hat, mit der Zielsetzung, Lebensmittel zu erzeugen, also hinter dem Rücken dieser Wirtschaftsweise hat sich unsere Kulturlandschaft gebildet, zerstört die industrielle Produktion die Kulturlandschaft und trotzdem werden die Subventionen gegeben. In einer Weise, dass die bäuerliche Landwirtschaft da eher drunter leidet, dass es also einen Wettbewerbsnachteil für die bäuerliche ökologische Landwirtschaft gibt.
Und zu welchem sichtbaren Ergebnis führten sowas, was Sie gerade schon ein bisschen skizziert haben, diese Weiterführung auch dieser Subventionsfinanzierung, wie es sozusagen der Deutsche Bauernverband weiter fordert?
Na, ich will mal ein paar Zahlen nennen. Größeren Betriebe, also 1% der größeren Betriebe bekommen in Deutschland, aber auch europaweit ungefähr 30% der Subventionen. Da sieht man schon, wie ungerecht sie verteilt sind. Aber wenn wir mal auf einen Betrieb gehen mit 2000 Hektar, das macht ein rationalisierter agrarindustrieller Großbetrieb mit 5 Leuten. 5 Leute, da macht eine Arbeitskraft 400 Hektar, 300 Euro je Hektar Prämie gibt es im Jahr, dann sind das 120.000 Euro je Arbeitskraft auf diesen rationalisierten agrarindustriellen Betrieben. Es gibt aber auch 2000 Hektar Betriebe, auf denen 50 Arbeitskräfte arbeiten, die kriegen aber auch nur diese 600.000 Euro für die 2000 Hektar aus Brüssel. Und da sind dann 10-mal so viel Arbeitskräfte, also haben sie auch hier Arbeitskraft nur ein Zehntel, also 12.000 Euro. Und wenn man dann so die vielen kleineren Betriebe nimmt, in Westfalen, in Bayern, die kriegen nochmal die Hälfte je Arbeitskraft. Und hier liegt die Ungerechtigkeit, die rationalisierten Betriebe, die auch noch mit Steuergeldern in diese Rationalisierung gefördert wurden, bekommen den Löwenanteil und die anderen erhalten die Landschaft. Und jetzt sagt der Bauernverband, dies ist aber gut dafür, dass die Kulturlandschaft erhalten wird, meint aber diejenigen, die am wenigsten kriegen und nicht diejenigen, die absahen. Und da zeigt sich, dass die Klientel des Bauernverbandes nicht in der bäuerlichen Landwirtschaft liegt, sondern in der agrarindustriellen Produktion oder überhaupt in der Agrarindustrie schlechthin.
Also ist man da überhaupt gewillt, durch diese Subventionsfinanzierung Anreize zu schaffen, auch an andere Konzepte vielleicht ranzugehen? Gibt es da überhaupt Anreize in so einem System?
Es gibt schon Anreize, es gibt einen kleinen Teil dieser 50, 55 Milliarden, das ist ungefähr 10%, 5 Milliarden, die in eine besondere Finanzlinie gehen, die sogenannte zweite Säule. Da geht es darum, die Art und Weise der Erzeugung zu belohnen. Zum Beispiel, wenn man biologischen Anbau macht, bekommt man hier für diese besondere ökologische Wirtschaftsweise, die die Landschaft erhält, die die Artenvielfalt stützt, die klimafreundlich ist, die nicht so viel Energie verbraucht, wenn man auf Öl hingeht, die kriegt eine Honorierung über diese besondere Linie. Was wir nun wollen ist, dass nicht nur ein Zehntel davon, dieser kleine Teil hier besonders honoriert wird, sondern dass die gesamte Gelder unter diese Qualitätskriterien gestellt werden. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass die Betriebe, die heute hier am meisten profitieren, die also richtig absahen, dass die entschiedene und erbitterte Gegner sind, hier zu einer Qualifizierung zu kommen oder zu einer Staffelung, dass man sagt, je mehr Arbeitskräfte da sind, je mehr muss auch eine Prämie aus Brüssel kommen, an die Arbeitskraft gebunden. Dann würden eben diese rationalisierten agrarindustriellen Betriebe verlieren und die arbeitsintensiven Betriebe würden stärker ihre Leistungen honoriert bekommen. Aber da gibt es dann erbitterten Widerstand und die sitzt vor allen Dingen in der Spitze des Deutschen Bauernverbandes.
Und wie kann das eigentlich, also wir haben jetzt sozusagen diesen offenen Konflikt der beiden Parteien, möchte ich jetzt mal ein bisschen skizziert. Und wie charakterisiert sich denn dadurch auch die Festgefahrenheit vielleicht einer Agrarpolitik, wenn man sich da auch im Hinterkopf behält, dass da immer mal sowas kommt, wie von wegen, ja, die Konzepte, die jetzt gerade sind, die werden vielleicht den Herausforderungen, die da kommen, nicht gerecht sein. Wie will man denn sowas eigentlich auch lösen?
Naja, wir führen in eine intensive gesellschaftliche Diskussion darüber. Wir, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, aber auch mit den anderen Nichtregierungsorganisationen, den Umweltverbänden, den Tierschutzverbänden, den Drittweltverbänden, den Kirchen auf der einen Seite, den Verbraucherverbänden, die in unsere Richtung wollen und diese Qualifizierung der Prämien auf gesellschaftliche Leistungen fordern und wollen. Der Bauernverband, der zwar in der Gesellschaft nicht diesen Rückhalt hat, weil es glaubt ihm niemand, dass er sagt, wir erhalten die Kulturlandschaft, man weiß ja, in welche Richtung er geht, hat aber über die Jahrzehnte ein Netzwerk ausgebaut, das mit und in Verbindung mit der Agrarindustrie, mit der chemischen Industrie, der Gentech-Industrie, den Banken, den Genossenschaften, den Großgenossenschaften, den Molkereien, haben sie ein Netzwerk ausgebildet, das ungeheuer wirtschaftliche Macht hat. Diese Agrarindustrie gehört zu den stärksten Kapitalien in Europa und hat damit einen ungeheuren Einfluss auf die auf die Politik, diese Industrie. Sie unterstützt den Bauernverband, der jetzt Industriepolitik betreibt, in seinen Forderungen und setzt diese Forderungen im politischen Bereich durch. Und es ist eben sehr schwierig, über eine gesellschaftliche Diskussion diese Macht zurückzudrängen und die Politiker zu zwingen oder die Politik zu zwingen, die Kommission in Europa, in Brüssel zu zwingen, nun unsere Vorstellungen aufzunehmen, die gesellschaftlich vernünftig sind, die aber die Klientel des Bauernverbandes ganz schön zurückstützen würde.
Und da gab es ja noch so einen kleinen Schimmer so am Horizont, und zwar im November möchte ja die EU-Kommission über neue Regeln für die Subventionierungsvergabe, möchte sie vorschlagen, neue Regeln. Wie können die denn aussehen? Und ist das jetzt auch wirklich so ein Punkt gewesen, gerade jetzt am Freitag dieses Positionspapier auf den Weg zu bringen vom Deutschen Bauernverband?
Naja, wir haben auch unsererseits, der Agrarkommissar hat mit dem Bauernverband gesprochen, war auf der Konferenz des Bauernverbandes. Er hat aber auch mit uns, also mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, mit den Nichtregierungsorganisationen, die ich eben aufgezählt habe, gesprochen, und deren Vertreter hat sich beides angehört, und er neigt sehr stark in unsere Richtung, weil er weiß, dass die gesellschaftlichen Forderungen in die Richtungen gehen, die Mehrheit der Bevölkerung. Zum Beispiel hatte sich der Bauernverband wieder für Gentech ausgesprochen und die Mehrheit der Bevölkerung zu 80% wollen keine Gentech. Also hier läuft schon eine Auseinandersetzung, und jetzt sagt der Kommissar, ich höre mir die Gruppen an und dann werde ich im November meine Vorstellungen zu Papier bringen, oder da arbeiten Sie jetzt schon dran, und dann werde ich sie veröffentlichen. Und dann geht die gesellschaftliche Auseinandersetzung los, bis es denn schließlich zu Abstimmungen und zu Ergebnissen kommt. Und schon das letzte Mal, vor 4 Jahren, haben wir eine Auseinandersetzung um eine Reform geführt. Und da hatte die Kommission vorgeschlagen, dass Betriebe, die über 100.000 Euro Geld ziehen aus Brüssel, um 10%, alles was über 100 um 10% gekürzt, alles was über 200.000 Euro je Betrieb ging, um 25% gekürzt, und alles was über 300.000 Euro je Betrieb geht, das sollte um 45% gekürzt werden. Es sei denn, dass diese Betriebe Arbeitsplätze, Arbeitskosten in Ansatz bringen konnten, dann wurde diese Degression wieder etwas gemildert, sodass genau das dabei rauskam, was ich vorhin gesagt habe. Es müssen die Betriebe, die Arbeit anbieten, die Umweltleistungen erbringen, die Tierschutzleistungen erbringen, die nicht die dritte Welt ausbeuten, die müssen besser gestellt werden und die anderen müssen Abzüge kriegen. Aber auch letztes Mal, obwohl die Kommission diese Vorstellungen zu Papier gebracht hat und veröffentlicht hat als Forderungen, haben es die Lobby des Bauernverbandes, der Agrarindustrie, wieder geschafft, diese Sache zurückzudrängen. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, aber zum Schluss ist dann rausgekommen, dass alles, was über 300.000 Euro geht, je Betrieb um 4% gekürzt wird. Also der Berg hatte gekreist und hatte eine Maus geboren, aber immerhin, eine kleine Degression ist drin. Und nun fürchten natürlich die Betriebe und diese Klientel, dass diese Degression in dem nächsten Vorschlag der Kommission wieder auftaucht oder möglicherweise sogar ausgebaut wird. Und dann fangen wir mit derselben Diskussion nochmal an und mal sehen, wie dann die Kräfteverhältnisse sind.
Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass da auch die Stimmen, die jetzt nicht unbedingt sich immer in den Vordergrund drängen, auch gehört werden. Und in dem Sinne danke ich für die Informationen.
Ja, danke auch für das Gespräch.